Lagerbericht, der Zeltschule-Podcast mit Jacqueline Flori zum Leben und Überleben der syrischen Geflüchteten in der Region. In einer Woche reist Jacqueline mit ihren beiden Kindern mal wieder, wie eigentlich in jeden Schulferien, Richtung Libanon und Syrien, um die Zeltschulen zu besuchen und auch um eine neue Zeltschule zu eröffnen. Das ganze Büro, insbesondere hier unser Podcast-Studio, ist vollgestopft mit vollgepackten Koffern, Reisetaschen und auch die nächsten Tage ist noch einiges an Packarbeit für uns hier in München zu tun. Jacqueline ist heute bei mir im Studio und wir werden uns ein bisschen über die Vorbereitungen auf so eine Reise, über ihre allgemeinen Reiseerfahrungen und auch darüber unterhalten, ob ihre Kinder überhaupt noch Lust auf die Reisen in den Libanon haben. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Jacqueline.
Hallo Louis.
Das ganze Büro hier steht schon wieder voll mit Koffern und für dich geht es jetzt dann auch nächste Woche los. Bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn du in Libanon und nach Syrien reist?
Aufgeregt würde ich nicht sagen, weil wir waren natürlich jetzt schon in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr oft dort. Also mein Sohn hat erst vor kurzem mal in seinem Reisepass nachgeschaut. Er hat 27 Libanon-Stempel in den letzten Jahren. Also es ist natürlich schon ein bisschen Routine, aber auf der anderen Seite ist jede Reise auch völlig unterschiedlich von den anderen. Und bei wirklich fast jeder Reise finden wir völlig andere Gegebenheiten im Libanon vor. Und deswegen bleibt schon immer auch eine gewisse Ungewissheit, wie sich jetzt alles entwickelt, wird alles klappen. Und wir hatten auch, muss man wirklich sagen, in den letzten Jahren ganz oft wahnsinnig viel Glück, dass das mit den Schulbauten immer so geklappt hat, dass wir wirklich immer on time eröffnen konnten. Und es schwingt bei mir auch immer so ein bisschen das latente Gefühl mit, ja, irgendwann muss diese Glücksstähne ja mal abreißen und irgendwann muss ja mal was so richtig schief gehen.
Aber ist noch nie irgendwas so richtig schief gegangen?
Nee, also es ist tatsächlich noch nie was so richtig schief gegangen. Wir hatten ein einziges Mal, konnten wir eine Schule nicht termingerecht eröffnen, weil es in der Woche, in der wir dort waren, für die Eröffnung so geregnet hat, dass der Boden wirklich so aufgeweicht war, dass wir da die Bauarbeiten nicht fertigstellen konnten. Und da konnten wir aber alles so gut vorbereiten und die Aufgaben an unsere Geflüchteten im Bautrupp so gut verteilen, dass das dann 10 Tage nach unserer Abreise fertiggestellt und ohne uns eröffnet wurde praktisch. Und das hat sich im Nachhinein, war das eine wahnsinnig positive Erfahrung dann, weil das den Geflüchteten, die in unserem Bautrupp sind und die das ja schon mehrere Male so erfolgreich gemacht haben, auch nochmal bewiesen hat, hey, wir können das, auch wenn sie nicht da sind. Und wir brauchen gar nicht jemanden, der daneben uns steht und sagt, nee, das muss aber ein bisschen weiter nach rechts. Und die Tür wollte ich aber da. Und dass wir das wirklich vorher so gut besprechen können, dass das dann auch völlig allein klappt. Das war eigentlich dann im Nachhinein total toll. Also so richtig schief gegangen ist tatsächlich noch nie was. Und da wir eben hier über die Länder Libanon und Syrien sprechen, kommt mir das selber manchmal ein bisschen verdächtig vor. Und ich denke mir, irgendwann muss doch jetzt mal was sein. Aber wir hoffen einfach immer, und das tun wir auch jetzt, dass es nicht ausgerechnet bei der nächsten Reise soweit ist.
Ja, dann will ich auch mal ganz kräftig die Daumen drücken. Wird schon nicht schief gehen.
Ja, hoffen wir.
Ja, auch dieses Mal ist ja wieder die Eröffnung einer neuen Schule geplant. Da wird es dann auch nochmal im Nachhinein, wenn du wieder da bist, einen Podcast drüber geben, wo du ein bisschen mehr erzählen kannst. Aber vielleicht einfach kannst du mal kurz erklären, was denn da im Voraus schon geplant wird. Also du warst ja wahrscheinlich schon mal in dem Camp, hast da mit den Leuten geredet. Musst du dafür jetzt extra Sachen mitnehmen oder kommt das alles von vor Ort?
Genau, also wir bauen jetzt unsere Tapir-Schule und das ist tatsächlich die Schule mit den allerlängsten Vorbereitungen in der Geschichte der Zeltschule, weil wir die Tapir-Schule eigentlich schon letzten Herbst hätten eröffnen wollen und uns Corona da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil er einfach über einen sehr langen Zeitraum Reisen in den Libanon überhaupt nicht möglich waren, weil es Lockdowns auch im Libanon gab, wo wirklich Ausgangssperren verhängt worden sind, also niemand auf die Straße durfte, keine Baumaterialien angeliefert werden konnten etc. Und wir sind deswegen wahnsinnig froh, dass wir jetzt endlich die Tapir-Schule eröffnen können, weil die Familien dort wirklich schon jetzt fast ein Jahr auf die Schule warten. Und wir haben jetzt im Vorfeld viel organisiert. Also normalerweise so in grauer Vorzeit, ganz am Anfang unseres Projekts, haben wir es immer so gemacht, dass in der Zeit, in der die Schule gebaut wird, ich wirklich von Zelt zu Zelt gegangen bin, um mich mit den Familien zu unterhalten, um Listen zu erstellen, in welcher Familie gibt es wie viele Schulkinder, welche dieser Schulkinder hatten schon in Syrien kurz mal Unterricht in der Schule, welche waren noch nie in einer Schule, was haben die für besondere Bedürfnisse, gibt es Allergien, gibt es chronische Erkrankungen, sind manche Kinder besonders traumatisiert? Und aufgrund dieser Gespräche erstelle ich die Schullisten und aufgrund dieser Gespräche machen wir dann auch die Gruppeneinteilungen. Und das ging die ersten Male gut, weil die ersten Male haben wir Schulen eröffnet, die zwischen 100 und 200 Kinder hatten. Mittlerweile eröffnen wir Schulen, die oft über 500 Kinder haben, wo ich also wirklich keine Chance hätte, in der kurzen Zeit, und es gibt ja bayerische Schulferien, die dauern nur eine Woche, in der kurzen Zeit, die wir dort sind, wirklich mit allen Familien zu sprechen und dann diese Klasseneinteilungen vorzunehmen. Und deswegen ist eigentlich meine Hauptvorbereitungszeit jetzt schon seit 2-3 Jahren, dass ich diese Elterngespräche telefonisch führe, bevor wir überhaupt mit dem Schulbau beginnen. Und das ist im Moment so meine Hauptaufgabe. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig. Ich habe noch nicht mit allen Familien gesprochen. Das schaffe ich aber hoffentlich bis zum Abflugdatum. Und das Zweite, was wir vorbereiten, sind natürlich die Dinge, die wir mitnehmen. Wobei sich auch das sehr geändert hat. Denn bei unseren ersten Schulen war es so, dass unsere dankenswerterweise über 40 deutschen Partnerschulen, was ich ganz toll finde, nochmal herzliche Grüße an alle Eltern, Lehrer und Schüler, die in deutschen Schulen als Partner für die Zeltschule mithelfen zu arbeiten. Und diese Kinder haben dann Rucksäcke bemalt, einfache Leinenrucksäcke, weil wir kein Geld hätten und auch kein Raum zum Transport, um so richtige Schulränzen von, was weiß ich, Scout, Ergobag, was es alles gibt, zu transportieren. Deswegen haben deutsche Kinder Leinenrucksäcke bemalt und dann auch befüllt mit Stiften, mit Mäppchen, mit Spitzer, mit Radiergummi, alles, was gebraucht wird. Und die haben wir normalerweise mitgenommen und dann an unsere neuen Schulkinder verteilt. Das war praktisch der Schulranzen für die nächsten Jahre. Auch das geht mittlerweile nicht mehr, eben wegen der Größe der Schulen. Also keine deutsche Schule könnte 600-700 Rucksäcke bemalen und wir könnten auch nicht 600-700 befüllte Rucksäcke transportieren. Also auch da musste sich unsere Arbeit einfach den Gegebenheiten anpassen, wie in so vielen Bereichen. Und deswegen ist das, was wir jetzt mitnehmen bei dieser Reise, haben wir zum Beispiel 2 Koffer voller Schnelltests dabei. Weil das etwas ist, was es im Libanon kaum gibt. Und wenn es das gibt, ist es unerschwinglich. Und das natürlich auch für unsere Zeltschulen den sicheren Schulbetrieb ermöglicht. Deswegen haben wir ganz viele Schnelltests dabei. Wir haben viele Bücher dabei, weil wir ja unsere Aktion Bücher statt Waffen haben und da Gott sei Dank schon viele Menschen gespendet haben und wir konnten schon viele Bücher für die Kinder besorgen und kaufen und da haben wir mehrere Koffer voller Bücher und wir haben auch einen Koffer voller Englischbücher, Louis, über die du ja viel weißt, die du geholfen hast zusammenzustellen, weil das immer ganz schwierig ist, im Libanon an gutes Englischunterrichtsmaterial zu kommen. Und deswegen haben wir beide ja zusammen ein Anfänger-Englischbuch zusammengestellt und das nehmen wir natürlich jetzt auch kofferweise mit. Also das Gepäck hat sich ein bisschen verändert, aber wir haben immer noch sehr viel.
Ja, da stellt sich natürlich wahrscheinlich vielen die Frage, also wieso nehmen wir das alles in Koffern mit? Du reist ja nicht alleine, aber auch nur mit deinen beiden Kindern, ihr seid zu dritt. Und jetzt sind schon 10, 11 Koffer, glaube ich. Da kommen bestimmt in der nächsten Woche auch noch ein paar
das
dazu.
Das fürchte ich auch.
Und ich habe sie alle einzeln gewogen. Die wiegen alle ziemlich genau 25 Kilo, weil wir mehr nicht reinpacken dürfen. Aber ja, ich weiß selber, die sind schwer. Und wenn man davon dann jeder 5 rumschieben muss, das ist ja eher unpraktisch. Warum nimmt man nicht einfach mal einen Container und schifft den rüber oder so? Geht das nicht?
Jein. Also mittlerweile würde es nicht mehr gehen, weil der Hafen im Libanon ja immer noch in großen Teilen zerstört ist und sehr, sehr wenig Schiffsverkehr nur zulässt. Aber selbst vor der Explosion letztes Jahr wäre es sehr, sehr schwierig gewesen. Also wir haben einmal versucht, die Koffer wirklich als Cargo aufzugeben, zwar nicht mit dem Schiff, sondern auch mit dem Flugzeug, damit es möglichst gleichzeitig mit uns auch ankommt. Und da war es wirklich ein Aufwand von mehreren Tagen, das dann aus dem libanesischen Zoll loszueisen. Also wir waren dann wirklich 3 Tage am Beiruter Flughafen unterwegs und haben versucht, diese Koffer wiederzubekommen und mussten dann unglaubliche Summen bezahlen, damit wir sie dann schlussendlich mitnehmen durften. Und es ist einfach sehr, sehr schwierig, weil der Libanon natürlich versucht, mit allem, was geht, Geld zu machen. Und die Zollgebühren, selbst auf selbstbemalte Rucksäcke, die von deutschen Kindern angemalt wurden, waren dann so enorm hoch, dass wir gesagt haben, nee, das können wir nicht mehr machen. Und dadurch, dass wir dankenswerterweise mit der Lufthansa eine Zusammenarbeit haben, weil die Help Alliance, die Stiftung der Lufthansa, auch eine unserer Schulen sponsert, ist die Airline so freundlich und sagt, euer Gepäck an Hilfsgütern, das ihr mit hinnehmen müsst, das würden wir euch kostenlos transportieren. Und das ist für uns natürlich ein Gottesgeschenk, weil Übergepäck ja normalerweise auch so teuer ist. Also jede Form, irgendetwas in den Libanon zu bringen, ist einfach unglaublich teuer. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir das in Koffern transportieren dürfen. Und meine Kinder und ich, wir haben mittlerweile gelernt, wir können jeder 2 Koffer-Trolleys gleichzeitig schieben. Also wir sind jetzt die Meister im einhändigen Trolley steuern und das funktioniert ganz gut.
Ja, das ist bestimmt ein Bild für die Götter, wie ihr drei dann mit jeder ja. 2 Trolleys über den Beiruter Flughafen kutschiert. Wie bereiten sich eigentlich deine Kinder auf die Reisen vor? Also die sind ja eigentlich auch immer dabei. Das ist ja zumindest in den normalen Schulferien auch immer der Urlaub einfach. Die haben ja ansonsten eigentlich keine Ferien, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, sind ja wirklich immer da. Haben die überhaupt noch Lust drauf? Freuen die sich noch drauf? Oder denken sie sich auch manchmal so, ach komm, ich würde gerne einfach mal am Gardasee flacken oder irgendwas in der Richtung?
Also ich möchte fürs Protokoll bekannt geben, dass wir einmal im Jahr tatsächlich ganz normale Ferien machen. Und zwar jetzt in unmittelbarer Zukunft, weil ja die Sommerferien Gott sei Dank lang genug sind, dass man in den Libanon reisen und arbeiten kann und noch Urlaub machen. Und das machen wir eigentlich immer in den Sommerferien. Das machen wir auch dieses Jahr wieder. Also wir sind nicht nur in den Flüchtlingscamps. Aber es ist schon so, dass sie immer noch gerne mitgehen. Ich glaube, die Motivation verändert sich mit der Zeit ein bisschen. Also als sie noch ganz klein waren, und sie waren ja, als ich damit angefangen habe, noch ganz klein, also da waren sie 5 und 7, da war das einfach unglaublich anders und unglaublich spannend, weil es so, ja, sich völlig von dem, auf jeder Ebene völlig von dem unterschieden hat, was man aus dem eigenen Leben kennt. Und ich glaube mittlerweile, weil sie sich ja dort auch auskennen und weil sie eigentlich da nichts Neues mehr erleben, wir alles, was dort passieren kann, ist uns schon passiert und wir haben schon alles mal erlebt dort. Aber es ist mittlerweile doch so, dass sie immer mehr und mehr begreifen natürlich, was für einen Impact das, was wir tun, dort hat. Und was als sie noch Kleinkinder waren, so abstrakt war, ja, wir fliegen dahin und bauen Schulen, Und jetzt wird ihnen natürlich, je älter sie werden, mittlerweile sind sie 10 und 12, immer bewusster, wie lebensverändernd das für die Kinder ist, die unsere Schulen besuchen. Und was das für ein Riesenunterschied ist, ob man lesen kann oder ob man nicht lesen kann. Ob man eine Ausbildung machen kann oder nicht. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis der Wichtigkeit dessen, was wir tun, und gleichzeitig auch der Erkenntnis, eigentlich ist das ja gar nicht so schwer, weil das ist ja keine Kernphysik, was wir hier machen. Also wir versuchen einfach, in die Camps zu gehen, dort Zelte zu bauen, Lehrer zu finden, Schulmaterialien zu organisieren, Lebensmittel zu organisieren, damit die Kinder nicht auf die Felder zur Arbeit müssen und sie zu unterrichten. Also das ist nichts, was unglaubliche Fähigkeiten und Fertigkeiten voraussetzt. Man muss halt nur einfach hingehen und es machen. Und ich glaube, dass ihnen das immer bewusster wird und dass sie das dann schon auch jetzt mit zunehmendem Alter als Bereicherung für ihr eigenes Leben empfinden können. Und ich finde das gerade ganz spannend, so diese Veränderung bei ihnen zu beobachten, weil sie jetzt auch immer öfter Verbesserungsvorschläge machen, eigene Ideen haben. Wäre es nicht toll, wenn wir das noch anbieten könnten? Und ich merke auch immer wieder, dass meine Kinder das so in den Alltag. Also ich habe zum Beispiel erst vor kurzem mit meiner Tochter, gab es wieder irgendeinen Beitrag im Fernsehen über Harry und Meghan, die sich wieder ausgelassen haben, was sie da für eine schlimme Zeit im Königshaus erlebt haben. Und sie mussten fliehen. Und ich finde es ganz toll, dass meine 12-jährige Tochter das dann von ihren Hausaufgaben hochschaut, als ich am Radio lief das, und sagte, oh Mama, echt, es gibt Leute, die wohnen seit 10 Jahren in einem Zelt. Wie können die sich über sowas aufregen? Und ich finde das ganz toll, weil das ist etwas, was bei mir auch immer im Hinterkopf ist, was ich mir ganz oft, wenn ich hier in Deutschland eben auch Menschen jammern höre, wie ganz schrecklich alles ist, dann vergleiche ich das so mental auch oft mit, aber wenn ich da jetzt mit einem unserer Lehrer drüber sprechen würde und sagen würde, wie wahnsinnig wir unter diesem Luxusproblem leiden, würde der nur den Kopf schütteln. Also das ist etwas, was bei mir im Hinterkopf auch immer präsent ist. Und ich finde das eigentlich ganz toll, dass das bei meinen Kindern jetzt auch schon so präsent ist und dass sie unsere Realität auch mit dieser Realität abgleichen und einfach zu dem Schluss kommen, wie wahnsinnig gut wir es trotz allem einfach immer noch haben. Und ich glaube und hoffe deswegen, dass sie jetzt mittlerweile nicht nur mitkommen, weil die Mama hinfliegt und sie halt mitfliegen müssen, sondern dass sie jetzt mittlerweile wirklich mitfliegen, weil sie es als bereichernd empfinden.
Ja, das sind ja wirklich wahnsinnig bereichernde Erfahrungen, die die da machen. Und ich glaube, es ist auch für die Zeltschule an sich sehr bereichernd, dass man da auch die Insights von eben auch Kindern mit dabei hat.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Kinder gerade an unseren deutschen Schulen sind meine Kinder, glaube ich, viel bessere Botschafter als ich selber, weil ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass meinen Kindern ganz andere Fragen gestellt werden in Schulen als mir. Also mir wurde zum Beispiel noch nie die Frage gestellt, wie geht man denn im Camp aufs Klo? Das ist aber eine Frage, wo mir die Lilith erzählt, die wird ihr ständig gestellt von anderen Schülern. Also ich glaube, da ist einfach bei Erwachsenen dann doch noch so eine Hemmschwelle da. Und wenn man aber Insider-Kinder hat, die man fragen kann, dann ist das schon eine ganz andere Ebene.
Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja dann jetzt wieder 2 Wochen da und dann nochmal 2 Wochen, oder?
So ungefähr, genau.
Okay, wie viel packt ihr dann für euch selber eigentlich? Also weil jetzt langsam sind ja auch keine Koffer mehr da. Was packt ihr selber noch ein?
Also wir kriegen unsere Sachen eigentlich immer in einem Koffer unter. Wir brauchen da nicht wahnsinnig viel.
Also pro Person einen Koffer?
Nein, wir alle unsere Sachen passen in einen Koffer. Wir nehmen zu dritt einen
3 Koffer. 3 Personen, genau, die 2 genau, Wochen ja, übernommen okay, ja. Und
also wir sind Koffer. Dort eigentlich Tag und Nacht in den Camps und man wird in den Camps leider zu jeder Jahreszeit schmutzig, weil es ist entweder so wahnsinnig heiß und trocken, dass man von oben bis unten vollgestaubt ist, oder es ist so kalt und nass und matschig, dass man von oben bis unten voller Schlamm ist. Also wir müssen dort sowieso eigentlich regelmäßig unsere Klamotten waschen oder wir müssen die schmutzigen Klamotten wieder anziehen, weil auch frische würden am nächsten Tag sofort wieder schmutzig werden. Deswegen müssen wir uns da nicht beim Packen verkünsteln. Wir nehmen da sehr wenig für uns mit und wir brauchen da nicht viel.
Du hast gerade gesagt Tag und Nacht. Das hätte mich nämlich auch noch interessiert, ob ihr irgendwie in Hotels wohnt oder in den Lagern schlaft. Gibt es da überhaupt Hotels?
Also es gibt in Beirut, gibt es natürlich Hotels und tatsächlich ist die Sache mit dem Visum im Libanon ja ein bisschen tricky, weil man braucht ein Visum, um einzureisen, man kann aber keins beantragen. Das heißt, man fliegt also nach Beirut und am Flughafen beantragt man dann bei der Einreise das Visum. Und theoretisch könnte man dann am Flughafen in Beirut erfahren, nee. Dreh um, wir lassen dich nicht rein. Das ist uns Gott sei Dank noch nie passiert. Aber um dieses Visum am Flughafen zu bekommen, und mittlerweile werden nur noch Touristenvisa vergeben, muss man nachweisen, dass man eine Hotelbuchung im Libanon vorgenommen hat. Sonst ist man kein richtiger Tourist. Das heißt, wir müssen also sowieso auf jeden Fall ein Hotel buchen, egal ob wir es nutzen oder nicht. Und theoretisch wird dort auch in den Hotels nachgefragt und werden Stichproben gemacht, ob man denn tatsächlich dort angekommen ist. Das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall einchecken. Und deswegen versuchen wir schon, also Der Idealplan ist so, dass wir jeden Morgen um 6 von Beirut in die Camps fahren, den ganzen Tag dort arbeiten und um 22 Uhr zurück im Hotel ankommen. Das ist so unsere Ideallösung. Das klappt natürlich nicht immer, weil auf dem Weg von Beirut nach BK gibt es ganz unterschiedlich viele Checkpoints. Also an manchen Tagen läuft es gut und man hat nur 2 Checkpoints und ist ganz schnell durch. Und an anderen Tagen wird man ewig festgehalten. Es gibt so viele Checkpoints, dass die Fahrt von Beirut nach BK schon 3-4 Stunden dauert. Und an solchen Tagen tun wir uns das dann nicht an, am Abend wieder zurückzufahren. Aber theoretisch haben wir ein Hotel, ja.
Alles klar. Da vielleicht kurz zur Einordnung von Beirut in die BK-Ebene. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber die Luftlinie ist ja wirklich nicht weit.
Nein,
das
überhaupt nicht.
Vielleicht 30 Kilometer oder so.
Also man könnte, ja, das ist, also so nah ist es auch wieder nicht. Aber man könnte, ja, man könnte in einer Stunde könnte man leicht von Beirut in die BK-Ebene fahren. Aber auch an den guten Tagen dauert es 2, einfach weil es nun mal immer Checkpoints gibt.
Alles klar. Ja, dann will ich dich mal gar nicht weiter aufhalten bei den Reisevorbereitungen. Ich sage vielen Dank für die Insights, die du hier mal
sehr,
wieder
abgeliefert
hast.
Sehr, sehr gern. Und wir packen jetzt weiter los.
Wir packen weiter und ich wünsche dir schon mal alles Gute und hoffentlich geht diesmal auch wieder alles gut.
Das hoffe ich auch. Dankeschön.
Bis dann. So, das war's auch schon wieder mit einer diesmal etwas kürzeren und auch etwas lockereren Podcast-Folge. Beim nächsten Mal wird das Thema leider nicht so locker sein. Wir werden uns über die Explosion in Beirut unterhalten, die vor ziemlich genau einem Jahr stattfand und die Folgen, die es für die Stadt und für das Land und auch für die Geflüchteten in den Camps hatte und immer noch hat. Wenn Sie Kritik oder Anregungen und Fragen an uns oder zum Podcast haben, dann gerne an die E-Mail-Adresse podcast@zeltschule.org und unten in den Shownotes stehen auch noch die Links zu unserer Website und wie man spenden kann. Da können Sie auch gerne mal vorbeischauen, freuen wir uns immer. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.